Mikrofon, das Vitri vielleicht versteht. Schade, ja, schon.
Okay.
Gut. Heute Morgen werde ich beginnen mit dem Thema Beziehung, bevor wir dann ein wenig in die verschiedenen Themen gehen, von Gemeinde, Arbeit, Jüngerschaft und so weiter. Beziehung zuerst zur Betonung. Wir haben einen Gott der Beziehungen. Das muss uns ganz klar sein. Die Trinität Gottes ist ein Gott, der von Beziehungen eigentlich lebt und den Beziehungen Leben gibt zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und mir scheint es immer wieder ganz wichtig zu sein, dass wir das von vornherein, dass es uns ganz klar ist, was Gott mitgeben will als Person, ist, dass er als Person selber nicht als einzelne Person lebt, sondern als Person der Beziehung lebt. Ich meine, wenn wir das gut begreifen, dann wissen wir auch, dass wir in unserem Leben mussten wir Jesus persönlich alleine akzeptieren, dass wir selber Sünder sind, es bekennen vor Gott, akzeptieren, dass wir alleine getrennt sind von Gott und haben Jesus als die Tür, als die Brücke, als das Leben in unser Leben aufgenommen und der Heilige Geist als unser Tröster, das ist so wunderbar, haben Trost, also Sicherheit für Trost, für den ganzen Lebensweg, Trost ist garantiert, ja, für den ganzen Lebensweg. Und mit diesem Gott der Beziehung, er hat uns geschaffen, um eine andere Beziehung noch zu haben, nicht nur die Beziehung der Trinität, sondern Beziehung mit dem schönsten Geschöpf, das er gemacht hat, ein Geschöpf der Beziehung, das sagt er, als er gesagt hat, es ist nicht gut, dass der Mann alleine ist, und hat ihm die Frau gegeben. Wieder ein Gott der Beziehung, der weiß, dass auch der geschaffene, also der geschöpfte Mensch, auch in dieser Welt leben, am besten leben kann, in Beziehung mit einem anderen Menschen. Wir bekommen das Heil persönlich, wir entscheiden alleine, persönlich, klar, mit der Hilfe Gottes, sonst könnten wir nicht entscheiden, und wir wachsen in unserem Glaubensleben durch Beziehungen. Heiligung ohne Beziehungen gibt es nicht in der Schrift. Die Heiligung braucht natürlich Beziehungen. Die Heiligung braucht natürlich Beziehung mit dem Vater, mit Gott, und Beziehung mit den anderen Gläubigen, denn nur dann können wir uns selber sehen, wenn wir Spiegel haben, und jeder Bruder ist ein Spiegel, und du weißt ja genau, man kann Freunde aussuchen, aber nicht Brüder. Hast du schon gemerkt? Ich bin der jüngste von 4 Kindern. Ich hatte viel Freunde, als ich total daneben war im Leben. Und mein Bruder, mein größeren Bruder, der Jean-Jacques, der war dann schon bekehrt. Er war nicht mein Freund, wirklich nicht. Und wir waren doch unter demselben Dach, im selben Zimmer, haben immer gestritten miteinander, aber es war doch mein Bruder. Ich habe ihn aber nicht auserwählt und ausgewählt und er auch nicht. Ne? Ja. Heute geht's gut, wir sind beide Missionare. Jetzt sind wir Freunde und Brüder. Ja. Nur zu sagen, Beziehung ganz wichtig und unser Wachstum. Das gibt schon eine Dimension, die wir verstehen müssen, warum eigentlich auch Gott die Gemeinde wollte. Er wollte Gemeinde, weil Beziehung ermöglicht auch ein anderes Wachstum. Er wollte auch Gemeinde von den verschiedenen Generationen miteinander, denn die verschiedenen Generationen miteinander können ein Gleichgewicht bringen. Das ist ganz interessant, Gottes Plan. Und wie Gott sich investiert hat in Beziehungen und wie er versucht, uns selber zu schulen, dass wir am Ende von unserem Leben hier auf Erde ihm ähnlich werden und dass wir ähnlich werden wie Jesus in unseren Beziehungen. Hast gemerkt, dass das Ziel Gottes für uns als Christen auf der Erde ist, dass wir so weit kommen, dass wir in seiner Liebe sind und die Dimension von seiner Liebe haben. 1. Korinther 13. Das ist das Höchste, ne? Die Liebe, das ist das, was bleibt. Und warum arbeitet auch Gott wahrscheinlich so an unserem Leben, an meinem Leben, dass ich mehr in seine Liebe hineinkomme? Ist wahrscheinlich auch, dass ich keinen Kulturschock habe, wenn ich in den Himmel komme. Denn im Himmel gibt es nur noch Liebe. Und stell dir mal vor, diesen Kulturschock. Ne? Wenn wir da hochkommen, da gibt es nur noch Liebe. Jetzt tut er uns vorbereiten auf den ganzen Lebensweg in Beziehung mit dem Vater, Beziehung mit ihm, Beziehung mit Brüdern und Schwestern, Beziehung mit Menschen, die er auf unserem Wege macht, die gegen ihn sind, dass wir lernen, mit Liebe, auch in Konfrontation, mit Gegner, mit Liebe umzugehen mit ihnen. Und da arbeitet der Herr daran. Und zeigt uns damit, wer wir sind und wie wir es nötig haben, mit ihm zusammen zu sein. Beziehung. Ein Gott der Beziehungen. Ich möchte nur heute Morgen kurz einblenden in Matthäus Kapitel 6. Wenn ich die Bibel habe, dann öffnet sie. Wenn nicht, dann verkauft alles und kauft eine Bibel. Ich habe leider da eine deutsche Bibel. Leider. Aber das kommt vom Turmbau zu Babel. Das ganze Problem. Ich hätte da jetzt was anderes machen können. Ja. Kraft gespart. Matthäus Kapitel 6. Ich kenne die Bergpredigt, kenne Kapitel 5 von den Seligpreisungen her. Ihr wisst, wie da der Herr uns gezeigt hat, was eigentlich richtigen Glück ist, richtigen Glück und die Nähe zu ihm und die Beziehung zu ihm. Ich habe da auch durch den 1. Korinther durchgearbeitet, da habt ihr gemerkt, dass die Ethik, das konkrete Leben, die Ethik ist ganz zusammenhängend mit unserer Beziehung mit Gott. Wenn die Beziehung mit Gott stimmt, ist die ganze christliche Ethik etwas ganz Normales. Wenn die Beziehung mit Gott nicht stimmt, dann muss man immer so ethische Probleme lösen und oft ganz schwierig lösen, versucht sie zu lösen und Antworten zu haben, die außerhalb sind manchmal vom wichtigen Problem Beziehung mit Gott. Die Beziehung mit Gott, die führt uns immer in Gehorsam. Nur die Beziehung führt uns in ein Gehorsam, wo Gehorsam nicht ein Zwang ist, sondern ein Privileg. Wie sagt man das auf Deutsch?
Privileg.
Privileg. Ist ja schön, deutsche Sprache. Ich suche immer weit, was so eine heißt. Wo plötzlich Beziehung und Gehorsam wird eigentlich etwas vom Schönsten. Denn Gehorsam ist immer schwierig, wenn wir nicht sicher sind, was die Haltung ist von dem wir gehorchen. Wenn die Haltung vom Meister eine Haltung ist, wo nicht echte Liebe ist, dann ist Gehorsam schwierig. Dann weiß man nie, muss ich da wirklich 100% oder muss ich da eine Grenze halten, eine Bewahrung, eine Mauer, dass ich nicht eine Enttäuschung erlebe? Muss ich Distanz nehmen im Gehorsam? Und je mehr wir die Beziehung mit dem Vater kennen, je mehr wird eigentlich Gehorsam etwas, wo wir dieses Privileg haben, ich habe einen Meister, der mich nur auf guten Bahnen führt. Auf die Bahnen, die schwierig sind, ob es Krankheit ist, Konfrontationen, vor dem Gericht wegen Probleme von anderen und so, okay. Aber der Meister ist da. Und wenn ich glaube, dass dieser Meister nur das Gute will, dann wird Gehorsam auch ein Weg, den man gehen kann. Matthäus Kapitel 6. Matthäus Kapitel 6, da sind für mich einfach drei Hauptgedanken drin in Beziehungen. Kurz gesagt, von Vers 5 bis 15, da ist das Prinzip von der Beziehung mit dem Vater. Beziehung mit dem Vater, mit Gott. Verse 1 bis 4 ist die Beziehung mit der Not der Menschen, der Hilfe zu den Menschen. Und Vers 16 und folgende ist Beziehung mit sich selber als Christ. Ich gebe da ein paar Gedanken, ich gebe nur so Gedanken rein, ne? Und nachher müsst ihr selber weitergehen. Ich habe ja auch so etwas von Gott geschenkt bekommen da oben, ne? Wo man gebrauchen kann. Beziehung zum Vater. Ich möchte in diesen drei Abschnitten, die ich gesagt habe, kommt ein selbes Refrain vor. Und das Refrain, das vorkommt, ist: Und mein Vater, und dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird es dir öffentlich vergelten. Interessant. Ob er spricht von der Beziehung mit Gott im Gebet, sagt er in die Stille, und mein Vater, der in Kryptos hineinsieht, das griechische Wort Kryptos, wie die La Krypte, das ist das Teil in der Kirche, wo eigentlich das Teil ist, wo man die heiligen Elemente drin steht, und da wo Finsternis ist, aber wo geheiligt worden ist, Kryptos, das ist der geheime Platz. Und mein Vater, der da hineinzieht, wird dir schenken. Diese drei Elemente, die ich gesagt habe, haben immer denselben Refrain. Das heißt, dass wenn wir verstehen, dass die Hauptsache von unserem geistigen Leben ist eigentlich nicht sichtbar. So wie der ein Eisberg, comment on dit ça? Le truc, da wo 9% die Masse sind und 1% Eis. Ah ja, auch, okay, super. Das sind ja nur ein kleines Teil davon sieht man, und alles andere sieht man nicht. Okay? So auch mit dem geistigen Leben. Und wenn die Beziehung, die innerliche Beziehung, stimmt in der Überlegung, dann ist eigentlich alles andere gelöst. Erster Hauptgedanke, Beziehung zum Vater, das ist dieser Text von Vers 5 bis 15. Ich gebe nur ein paar Gedanken, ich lese den Text. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gerne in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Nur ein paar Gedanken. Ich finde es immer wieder schade, dass wir in unserem evangelikalen Lager dieses Gebet auf die Seite geschoben haben, wahrscheinlich weil wir es zu viel gehört haben im Katholizismus, so als Litanei, die nicht mehr viel Sinn hat. Aber das ist ja immer das Problem in der ganzen Kirchengeschichte, dass das, was mal falsch gebraucht worden ist, schmeißt man weg und überlegt vielleicht nicht, wie das eigentlich, welcher unbedingt der richtige Sinn ist davon. Aber mir scheint das so super, dieses Gebet. Wir haben einen Vater. Das ist schwierig für viele heute zu wissen, was ein Vater ist. Es braucht es eine ganze Zeit im Leben, um zu entdecken, was eigentlich die Bibel einen Vater nennt, was es ist, wie er Verantwortungen trägt, wie er ein Herz hat für seine Kinder, wie er sein Leben bereit ist zu lassen, dass seine Kinder leben können, was ein Vater für eine Verantwortung, aber was er auch für eine Autorität ist. Und du weißt ja, heute ist meistens das Wort Autorität ist schon negativ, mit negativ angehört. Und eine positive Autorität ist schwierig zu fassen, eine positive Autorität. Und die Autorität Gottes ist positiv, weil seine Liebe, er ist die Liebe, und die Autorität ist in der Liebe drin. Sie ist nicht daneben. Und wenn er Autorität nimmt auf unser Leben, dann ist es nur, weil er uns liebt und weil er uns den richtigen Plan hineinführt. Euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. dann fragt man sich, warum man betet eigentlich. Ne? Gott will Beziehung. Gott braucht nicht das Gebet, weil er nicht weiß. Er weiß alles. Nur Gott will Beziehung. So wie ein Vater viel Sorgen haben kann, wenn sein Sohn nicht mehr spricht mit ihm. Auch wenn der Vater weiß, was der Sohn jetzt brauchen würde. Aber wenn der Sohn einfach schweigt und lebt neben dem Vater, ist das ein Leiden für den Vater. Und wenn er eine Beziehung haben kann, wo der Sohn und Vater sich anhören können, miteinander reden können, obwohl der Vater vielleicht schon genau weiß, was der Junge braucht, aber der Vater hat die Weisheit, um dem Jungen nicht die Antworten zu geben, sondern ihn leben zu lassen, dass er entdeckt. Aber entdeckt, solange es nicht zu gefährlich wird. Wenn es zu gefährlich wird, wird er ihn bewahren. Aber der Vater will, dass sein Junge, sein Sohn, autonom wird. Er will ihn nicht zu ihm reisen, das ganze Leben bei ihm haben. Er will so früh wie möglich, dass er selber denkt, selber liebt, selber vorwärts geht, selber andere Beziehungen führen kann. Unser Vater will das. Aber unser Vater im Himmel weiß absolut alles, was wir benötigen. Manchmal war ich da, ich gehe oft spazieren zum Beten, ich bete gerne laut so, ne? Ich mache diesen Text nicht ganz in, ja, ich gehe nicht ins Kämmerlein, ich gehe meistens raus, ich bin zu mehr ein motoriger Typ, ich muss, wenn ich mit Gott rede, muss ich auch noch ihm die Sachen zeigen und so, ne? Ich weiß zwar alles, aber ich muss das ganz klar zeigen. Und die Vögel machen mit alles, also ich bin zwar nicht der François von Assisi, ne? Mit den Vögeln da miteinander gebetet hat, aber ich finde es so toll. Mit ihm reden, ihm alles sagen. Beziehung wird erst spürbar, indem dass wir den ersten Weg gehen und reden, sagen. Das ist, was wir bekommen haben, mehr als die Tiere, hast du gemerkt? Wir können miteinander reden und für uns verstehen. Ja? Wir können miteinander, wir können es sagen. Und oft bleiben Probleme in Menschenherzen sitzen, weil sie, was sie denken, nie ausgesprochen haben. Oft, wenn man Sachen ausspricht, allein beim Lautsagen korrigiert man schon seine Gedanken. Merkt man schon, da war ich jetzt übertrieben, da war ich jetzt zu negativ. Ich kann es nicht so negativ dem Herrn sagen laut. Ja, ich war schon ein wenig. Ja? Die Beziehung zum Vater. Dein Vater weiß, was du nötig und benötigst. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Geheiligt, heilig heißt ja, für Gott auf die Seite gestellt. Dein Leben als Wiedergeborener bist du von Gott genommen und für ihn bist du jetzt noch in der Welt. Gott wollte nicht einfach deine Bekehrung. Ich hoffe, das weißt du. Ich habe die Bekehrung erlebt mit 19 Jahre alt. Wenn das Ziel Gottes gewesen wäre, mich zu retten, wäre ich mit 19 und einen Tag später da hochgeflogen. Verstehst? Das hätte alles vereinfacht. Es hätte einfach die Arbeit von Jesus vereinfacht, denn wie oft muss er mir dasselbe sagen, wieder vergeben, normal Mut machen, wieder Mut machen. Ne? Hätte er sagen können, komm hoch, dann ist alles klar, bist gerettet. Ne? Nein, aber wir sind alle gerettet, um die Werke in Praxis umzusetzen, die er schon vorbereitet hat, Epheser 2. Und wir sind auch gerettet, um geheiligt zu werden, auf die Seite Gottes gestellt zu werden und so auf die Seite Gottes, dass immer mehr andere Menschen merken, der hat etwas, der ist auf die Seite gestellt worden für ein Ziel. Und wenn sie dann entdecken, dass dein Ziel Beziehung mit Gott ist und anderen Menschen diese Beziehung zu fördern, ihnen zu helfen, dann merkst du, wie Gottes Plan da ist. Dein Reich komme, steht in diesem Gebet. Ich habe diesen Satz sehr gerne, hat mich oft in Frage gestellt. Dein Reich komme, das heißt, dass es absolut kein Reich gibt für mich. Es gibt nur ein Reich für Gott, sein Reich. Also gibt es auch für keinen Vorsteher, für keinen Gemeindegründer, für keinen Pastor. Es gibt nie sein Reich für ihn. Es gibt nur Gottes Reich. Und darum ist dieses Gebet auch ganz wichtig, dass wir uns immer wieder klar sind, wir arbeiten nicht für unseren Namen, nicht für unsere Ehre, nicht für unser Bau, nicht für unsere Gemeinde. Wir arbeiten für Reich Gottes. Denn wir wollen, dass sein Reich kommt, dass er gebaut wird. Das gibt uns dann auch die Freude, mitzuhelfen in Evangelisationsarbeit, ob jetzt da, dort oder egal, da wo wir sind. Ich war mal unterwegs und dann plötzlich hat es mir wieder gepackt, es kommt so manchmal vor, habe ich angehalten, bin schnell den Häuser Traktaten verteilt, Leute angehauen auf der Straße und so. Und dadurch habe ich einen Brief bekommen von einem Pastor von diesem Ort. Ich weiß nicht mehr der Name vom Ort. Es war so unterwegs, weißt du, wenn du so 1000 Kilometer fährst, musst du mal ausspannen, ne? Da gehst du mal was verteilen. Und schaust nicht unbedingt, welch Ort das ist, ne? Weil es Menschen sind. Und in diesem Brief hat er geschrieben, wieso, dass jemand getroffen hat, der ein Evangelium bekommen hat mit meiner Adresse, ne? Habe ich da Projekte und habe ihm nichts gesagt und so habe ich gedacht, Mann, ist das kompliziert, das Leben, ne? Ist so schwierig, ne? Wir sind dran miteinander in unserem Leben, wir wollen, dass dieses Gebet dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Stell dir mal vor, wenn du das betest, was das in der Beziehung mit Gott heißt. Stell dir mal vor, die Engel würden gehorsam sein wie Daniel Herrmann. Da würde der Herr sagen, du schaut mal dort an dieser Kreuzung, kommt wieder der Daniel wie ein Verrückter. Geht mal so zwei Engel runter, lass die anderen Autos ein wenig bremsen. Ne? Er hat wieder nur die Gedanken total daneben, an einem ganz anderen Sache, hat nicht gemerkt, wie schnell er fährt. Ne? Da sagen die Engel, ja, heute hat es Wolken und so. Gehorsam, okay, ja, wir gehen dann später nach dem Kaffee, ne? Okay. Ich weiß nicht, ob es im Himmel Kaffee gibt, das wäre schon toll. Für Franzosen ist das wichtig. Es gibt vielleicht einen speziellen Platz im Himmel für die Franzosen. Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Stell dir mal vor, wie dort Autorität Gottes im Universum. Man hat Mühe, sich das vorzustellen. Das Universum, wir kennen ja nur ein kleines Teil vom Universum, aber das Universum funktioniert nur, weil Christus redet, durch sein Wort. Stell dir mal vor, alle die Sterne, die da in ihrem Kurs gehen, es wird jetzt immer mehr entdeckt, was für eine unerhörte Musik im Universum ist, das man noch nicht messen kann. Weil alle diese Sternen und diese verschiedenen Geschwindigkeiten, die da sind, jeder Stern gibt verschiedene Musik ab, also Töne ab im Universum. Und das Ganze wird gehalten von Christus, von seinem Wort. Das alles bleibt in diesem Gleichgewicht vom Universum. Und da im Universum geschieht immer Gottes Wille. Und wenn Jesus schweigen würde, kann sich nicht vorstellen. Sein Wort hält das Ganze. Und wenn wir beten, dein Wille geschehe auf Erden so wie im Himmel, dann sagen wir eigentlich Gott, ich möchte es lernen, ganz abhängig sein von dir und mit deinem freudigen Gehorsam deinen Willen zu tun. Ich möchte das lernen. Und du weißt bestimmt, wie es schwierig ist, du bist auch schon jung, weiß man das, wie schwierig es ist, um Gottes Wille zu erkennen. Ist nicht immer leicht. Aber es ist so schön zu wissen, dass wenn das unser Grundgedanke, unsere Herzenseinstellung ist, Herr, ich will dein Wille tun, dann weiß das Gott. Er kennt unsere Herzen und er führt dein Leben und er wird dich führen bis ans Ende. Das ist so schön, mit ihm zu leben. Man kann sich gar nicht vorstellen, welche ja, welche bewahrende Kraft und welches Ziel Gott erreicht mit jedem von uns. Das ist etwas Wunderbares. Gib uns heute unser tägliches Brot, das heißt, dass wir oft in diesem Gebet auch wieder zurückkommen müssen, dass wir nicht abgleiten auf sehr, sehr vieles Unnötiges, wo wir meinen, dass es nötig ist. Man kann alles nötig nennen, das hast du auch schon gemerkt. Wenn ich etwas nötig nennen will, kann ich sogar so viele Argumente finden, dass Ursula mir das Geld gibt. Denn ich habe kein Geld, sie hat das Geld. Ne? Ich habe anders zu tun. Aber ich habe doch in meinem Büro habe ich verschiedene Sachen, wo ich der Ursula sagen musste, du, es tut mir leid. Ich hatte gesagt, dass das so wichtig ist für meine Arbeit, aber ich merke 6 Monate nachher, da steht rum, das Ding. Ich habe es nur gekauft, weil viele andere auch gedacht haben, es ist nötig. Aber es hat mich nicht weitergeführt in meinem Leben. Und wenn du so durchs Leben gehst, weißt du, älter wirst, ich bin ja immer noch jung, aber wenn man älter wird, dann merkt man doch plötzlich so viel Unnötiges. Das Nötige gibt Gott, um das Ziel zu erreichen. Das muss uns fest im Kopf bleiben und im Herzen bleiben. Er wird uns immer das Nötige geben, um das Ziel zu erreichen. Wir wissen von Zeiten, wo wir eben kein Geld mehr hatten fürs Benzin und so und so weiter und vom Garten gelebt haben. Das ist gar kein Problem. Das war nur, und das war uns sehr bewusst, als wir es gelebt haben, Gott wollte einfach nur wissen, haben wir wirklich am Herzen das Verlorensein von den anderen Menschen oder ist das nur eine religiöse Redensart? Und so gibt es hin und wieder einen Test. Ich habe immer wieder so Tests bekommen in meinem Leben, denn wenn du predigst, dann ist der Herr am Zuhören. Ne? Und nachher... manchmal sagt dann der Chef nachher wahrscheinlich da oben, jetzt will ich mal schauen, wie er das selber in die Praxis umsetzt. Ne? So geht es manchmal mit Leiden, mit Krankheit und so weiter. Wir wissen, dass alles in Gottes Hand ist. Aber so wichtig, dass wir auch in der Praxis durch das alles durchgehen, um es mit ihm zu leben. Und dann vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldern. Das Gebet ändere ich oft da, wenn ich bete. Vergib mir bitte, Herr, die Schulden, aber nicht so, wie ich den anderen vergebe. Das steht aber anders im Text, hast du gemerkt? Aber wenn Leute gegen mich sind, bin ich oft viel zu langsam, um zu vergeben. Viel zu langsam. Und wenn so Krach ist in der Gemeinde, so wegen Zank, wegen so Nebensachen, die für mich Blödsinn sind, ist so schwierig in meinem Herzen. Da habe ich so viele negative Gedanken. Und da muss ich immer wieder auf dieses Gebet zurückkommen. Herr, du hast gesagt, du vergibst mir, so wie ich vergebe. Aber bitte, Herr, hilf mir. Wie willst du, dass ich da frei werde davon, dass keine Bitterkeit... Ich habe immer Angst beim Älterwerden, ich werde es doch scheinbar trotzdem, weil ich davon rede. Ja. Ich habe immer Angst beim Älterwerden, dass ich so ein bitteren Christ werde am Ende, weißt du, nur, wo Jesus nur noch gekreuzigt ist, aber nicht mehr auferstanden. Also, okay. Weißt du, ja? Bitterkeit kommt, wenn man nicht ans Ende der Heilung kommt, von den Verletzungen, die man bekommen hat, von Ungerechtigkeiten. Wir werden alle in unserem Leben mit Ungerechtigkeiten zu tun haben. Ungerecht angeklagt, ungerecht einfach auf unserem Weg, Gegner gehabt. Und wenn wir dann nicht vergeben können, werden wir bitter werden. Und dann am Ende werden wir auch in der Gemeinde bitter sein. Und denken, ich muss, glaube ich, doch von Gemeinde wechseln. Ich muss vielleicht doch... die sind alle so blöd und schwierig, die Brüder. Okay? Beziehung. Darum werfe ich, vom Anfang so auf die, Priorität der Beziehung mit Gott. Denn die Beziehung mit Gott, nur die wird ermöglichen, dass du rechte Beziehung mit Menschen hast. Du weißt, wie das Kreuz aussieht, mit den zwei Balken etwa, ne? So, das weißt du, ja. Der vertikale Balken ist Beziehung mit dem Himmel und der horizontale Balken ist Beziehung mit den Menschen. Nehmen wir es als Bild einfach. Der Humanismus ist der horizontale Balken ohne der vertikale. Also der Balken am Boden. Ne? Das ist Humanismus. Ne? Und wenn du geistliche Beziehung willst mit anderen Menschen, dann kommt es darauf an, wie lang deine Vertikale ist, wo du die Horizontale hinhängen kannst. Und diese Vertikale, diese Beziehung mit Gott, wird eigentlich die Kraft sein in deinem Leben, wo du auch dann wegen und in dieser Beziehung Nein sagen kannst zu etwas, Ja sagen kannst, eine Stellung nehmen kannst. Das ist der große Vorrecht in dieser Beziehung mit dem Vater. Führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Ja, aber Jakobusbrief steht auch geschrieben, dass nie die Versuchung von Gott kommt. Und jetzt führe uns nicht in die Versuchung. Was ist denn da los? Sondern errette uns von dem Bösen. In dem Gebet sagen wir auch dem Herrn, nimm du in die Hand, mein Leben so in die Hand, dass es mir so geht, dass ich bei dir bleibe. In den Sprüche. In den Sprüchen steht geschrieben, gib mir nicht so viel, dass wenn ich reich werde, dass ich von dir weggehe. Und gib mir nicht so wenig, dass ich stehlen anfange. Führ mich nicht in Versuchung. Das heißt auch, Herr, gib mir nicht zu viel Reussit. Reussit ist?
Gelingen.
Gelingen, ja, danke. Gib mir nicht zu viel Gelingen, dass ich nicht hochmütig werde. Du weißt, was ich ertrage in meinem Leben. Gib mir nicht zu viel von dem Guten. Gib mir das, wo du weißt, Vater, dass ich an deinem Herzen hängen bleibe. Das heißt in anderen Worten, ich bin bereit, mein Leben unter deiner Kontrolle zu haben. Unter deiner Kontrolle. Führ uns nicht in Versuchung, sondern errette uns vor dem Bösen. Das ist auch das Bewusstsein im Gebet, dass der Böse stark ist und dass wir die Hilfe Gottes brauchen, dass wir vom Bösen nicht einfach überrennt werden. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Aber jetzt gehe ich rüber, das ist das Zentrum von Matthäus 6 für mich, das Hauptgedanke ist Beziehung mit dem Vater im Gebet. Beziehung, wo ich genau weiß, er weiß, was ich brauche, er führt mich so, dass ich nicht in einen Weg hineingeführt werde, wo ich nicht aufrecht stehen bleiben kann in seiner Beziehung. Er bewahrt mich. Er will, dass ich an seinem Reich arbeite und nicht an meinem. Er will, dass ich abhängig werde, ganz abhängig von ihm. Und jetzt das zweite, Matthäus 6 von Vers 1 bis 4. Da geht es um die Almosen oder kann übersetzen die Gaben der Barmherzigkeit. Wo wir auch, wenn wir für andere leben, für andere uns einsetzen, geben, wo er uns sagt, wenn du gibst, wenn du für andere lebst, dann überlegst zu Hause alleine, denn mein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir geben. Das heißt, Gott will uns lernen, dass die großen Entscheidungen in der Beziehung mit ihm gehen, in der Ruhe, in der Stille. Wo wirst du mithelfen in deinem Leben als Christ? Wo wirst du dich finanziell einsetzen? Wo wirst du das, was du hast, gebrauchen, um anderen Menschen zu helfen? Oder wo du viel Informationen bekommen hast? Sondern mit allen diesen Informationen gehst du in die Stille. Und da, in der Stille vor Gott, nimmst du Entscheidungen. Lass dich nicht mitreißen mit dem Gedanken von unserer Zeit und Welt, wo alles unter einem gewissen Druck gelöst werden muss. Hast du schon gemerkt? Alles geht mit Druck. Und alles geht immer mit weniger Möglichkeit, in die Stille zu gehen. Ich bin auch dankbar, dass es Internet gibt und Mails und so weiter. Ich muss auch jeden Tag etwa 10 Mails beantworten, so, ne? Das ganze Ding macht alles viel Arbeit. Aber ich hasse, dass jetzt viele Leute nur noch ganz kurzfristig überlegen. Und nur, eigentlich haben ein Problem, pum, ja, der andere muss eine Antwort haben. Ne? Es war wahrscheinlich so, toll so im 5. Jahrhundert, weißt, wenn die Leute ein Problem hatten. Ne? Da war kein Telefon, kein nichts, ne? Oder? Der hatten sie Knie, aber die Knie gab es schon eigentlich. Ja? Genau, Knie gab es schon im 5. Jahrhundert. Da gingen sie auf die Knie, haben gebetet. Ja? Herr, wie lösen wir jetzt das? Hilf uns. Steh uns bei. Und je mehr die Zeit vorwärts geht, merkst du, wie mehr wird es schwierig, dass man mit den Überlegungen, mit den Informationen in die Ruhe geht und da von der Ruhe aus, wo der Vater sieht, von der Ruhe aus eine Entscheidung nimmt. Und das wollte Jesus dem Volk klar machen in der Bergpredigt. Dass das Leben wird immer mehr gedrückt werden vom Rennen und die Entscheidungen brauchen Stille vor dem Vater. Das dritte, vom Vers 16 weg, da steht es vom Fasten. Das sagt man immer so nach dem Essen, gell, diesen Text. Vom Fasten. Aber das vom Fasten, ich sehe das, diesen Text viel breiter noch in Gedanken. Das heißt, dass du als junger Christ und auch als alter Christ wirst du immer auf Verschiedenes ganz persönlich verzichten, weil du Ziele gesetzt hast und eine Orientierung hast in deinem Leben. Du wirst von verschiedenen Sachen wirst du fasten, was ganz normal ist, Sachen, die ganz normal sind in der Gesellschaft, wo wir leben, wirst du nicht haben, nicht mitgehen. Aber nicht, weil andere Christen es auch so machen. Nein, nein. Weil du in der Stille warst vor dem Vater. Du machst es nicht, das andere sehen, wie es im Text steht. Du brauchst nichts, la devanture, was heißt das, von einem Geschäft, was vorne sichtbar ist. Das ist der Schaufenster, ja. Ich finde es immer schade, wenn ich in ein Geschäft gehe und es ist ein Ding im Schaufenster und frage, kann ich zwei solche kaufen? Aber wir haben nur noch eines, ja? Weißt du, in der ganze Lager im Schaufenster, ne? So. Ne? Ja, okay. Und es ist schade, wenn ein Christ das ganze Lager im Schaufenster hat. Schade, ne? Oder? Ich finde, im Lager, da muss Material stecken. Ne? Dass wenn die Not kommt, kann man immer noch sagen, im Lager habe ich noch viele Möglichkeiten. Okay. Ja? Das auch da mit dem Fasten. Zum Beispiel, wegen deiner Zielsetzung wirst du Verschiedenes anders machen als andere Leute. Da musst du immer aufpassen. Ich weiß nicht, welches Beispiel sagen, denn ich möchte nicht, dass es etwas wird und man meint, jetzt muss man das so machen, denn sonst ist das dann Gesetzlichkeit. Denn es gibt persönliche Entscheidungen vor dem Vater in der Stille. Aber ich möchte dir nur etwas sagen, vielleicht bist du auch schon müde geworden, obwohl du jung bist, müde geworden, wenn Versuchung ist und du sündigst, oder ich sündige, sagen wir so, das ist persönlicher, ich sündige. Zum Glück überzeugt der Heilige Geist und habe ich ein unruhiges Gewissen. Und tu Buße, komm zurück zu Gott. Dankbar, Friede, super. Herzlichen Dank, Herr. Dein Blut genügt. Wunderbar. Und dann eine Zeit lang und wieder diese Versuchung. Und leider wieder reingefallen. Und dann plötzlich bist du müde geworden von diesem Kreis da. Weißt du, ob du ihn kennst, den Kreis? Mühsam. Kann einem total Freude wegnehmen. Und dann steht im Neuen Testament, kommt hin und wieder das Verb vor, fliehe. Fuis les passions de la jeunesse, zum Beispiel. Fliehe die Gelüste der Jugend. Das Sünden der Jugend. Also ich glaube, ich bin auch noch jung. Also in diesem Text bin ich auch noch jung. Okay. Fliehe l'idolatrie. Fliehe Götzendienst oder so, ja. Es gibt zwar verschiedene Fliehe, kannst die Konkordanz nehmen und mal alle Fliehe nehmen. Das ist ganz interessant. Und da kannst du überlegen, wo du wegen deiner persönlichen Schwachheit, wo du persönlich fliehen willst, nicht musst, weil einer es gesagt hat, willst, weil du es entschieden hast. Weil du zu schwach bist, in der und der oder der Situation zu bleiben. Ich kann dir ein Beispiel geben, nur eins, ich könnte viele sagen, aber nur eines, dass du für das Prinzip verstehst, einfach. Eine Zeit lang war ich immer wieder in der Gefahr, negativ zu sein in meinem Dienst. Es war gerade nach einer Gemeindespaltung und ich war einfach, Ursula hat mir manchmal dann am Morgen gesagt, Dani, wach auf, du bist negativ. So eine Frau muss man haben, das ist positiv, ne? So eine Frau. Und das erste Mal, dass sie mir das gesagt haben, ich natürlich diskutiert. Na, ich bin nicht negativ, nur das ist ja objektiv und da. Und da habe ich eine ganz geistige Frau, die hört dann zu, und sagt nichts und denkt, sowieso, lass ihn reden. Er wird mal selber aufhören. Wenn es keine Antwort mehr gibt, hört er dann schon auf. Ne? Und sie hatte recht, ich bin negativ geworden. Und da habe ich gemerkt, in dieser Zeit, wo ich langsam geheilt war, weil ich die Sünde bekennt habe und der Herr vergeben hat, aber immer wieder kamen Gedanken, negative Gedanken. Und da merkte ich, jetzt muss ich lernen, eine Zeit lang zu fliehen, wenn ich mit Christen zusammen bin. Das war vor ein paar Jahren, wenn ich mit Christen zusammen war, die angefangen haben, negativ zu reden, dann musste ich ganz leise, ohne niemand anzuklagen, einfach weggehen. Das ist nicht merken, weggehen. Denn ich habe gemerkt, meine Ohren sind jetzt zu schwach geworden, um das anzuhören. Denn ich habe gemerkt, wenn du bleibst, dann fällst du selber wieder rein. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Das ist keine Gesetzlichkeit. Es steht nicht in der Schrift geschrieben, wenn der Bruder negativ wird, haus, ne? Das steht nicht geschrieben. Ne? Aber jeder von uns darf entdecken in seinem Leben, wo er, um die Ziel zu erreichen, und ich werde von Ziele reden in den nächsten Stunden, um die Ziele meines Lebens zu erreichen, von was werde ich mich lösen, was werde ich fasten, ohne dass andere es merken, weil ich es mache, um die Beziehung mit meinem Vater im Himmel aufrecht zu halten. Denn mein Vater, der ins Kämmerlein, ins Herz sieht, ja, der wird es belohnen, diese Haltung. Und das finde ich so interessant, diese drei Elemente einfach, die man aufrecht behalten. Ich fasse zusammen und höre gerade auf. Eine Stunde durch schon fast. Ne? Erinnere dich einfach an Matthäus 6. Erster Gedanke, Beziehung mit dem Vater. Die Beziehung mit dem Vater, das Gebet weiter behalten. Ernähren. Und gib dir Zeit, um das unser Vater, wie man es nennt, einfach zu lesen, dann selber mit deinen Worten zu beten und dann ganz ehrlich zu beten, wo du sagst, ja, effektiv, Herr, also Gehorsam ist bei mir relativ, bitte, hilf mir. Ich merke, es ist immer wieder Verschiebung. Ich hatte mal so eine Zeit mit meinem Sohn, zwei Söhne und eine Tochter, mit meinem Sohn, der war bei jedem Befehl, war es immer, ja, ja, wenn ich dann Zeit habe. Ne? Okay. Ne? Da war immer ein wenig später so, ne? Ja. Er wollte gehorchen im Moment, was ihm passt, ne? So. Und sonst weniger, ne? Und das war schon ganz klein, hat er diesen Reflex. Ist interessant, ich habe ihm das nie gelernt zwar, aber ja. Es war da scheinbar, ne? Und als er noch klein war, so war 7 oder 8 Jahre alt, war einer von seinen Diensten, war immer die Kartoffeln holen im Keller. Wir wohnten im 3. Stock oben, uns in den Keller gehen, Kartoffeln holen. In einem Keller, das wenig Beleuchtung hat und so, ne, muss er runtergehen. Ne? War immer ich und immer derselbe, immer die Kartoffeln. Mein großen Bruder muss nicht gehen und so. Ja, okay, alles klar. Ne? Da habe ich ihn auf die Seite genommen und gesagt, du, weißt du, wenn du jetzt lernst, einfach gehorsam sein und die Kartoffeln zu holen im Keller, vielleicht wird später dich mal deinen richtigen Vater, der im Himmel, dich rufen, ans andere Ende von der Welt zu gehen. Und du wirst gehorchen, denn du bist gewöhnt, Kartoffeln zu holen. Ich wusste da noch nicht, dass er Missionar wird, ne? Aber Gehorsam ist so eine Sache. Und du kannst mit dem Gehorsam überlegen, wenn du dir das Gebet nimmst, durchschließt, selber betest, deine Gedanken, und du wirst merken, was für eine Arbeit der Heilige Geist immer weiter tut in unseren Herzen. Also Zentrum, Beziehung mit dem Vater. Das zweite, was ich gesagt habe, ist Anfang vom Kapitel 6, ist alles da, wo du den Menschen Hilfe bringst, für das, was du dich einsetzt in deinem Leben, überlege es vor dem Vater in der Stille. Und dein Vater hört und wird es vergelten. Und das dritte ist die Beziehung mit dich selber, mit dir selber, Vers 16 und weiter, das, was du für dein persönliches Leben als Fasten entschieden hast, um dein Ziel zu erreichen, um ihm nachzufolgen, um von manchen von deinen Schwachheiten selber zu entdecken und sagen, weil ich da schwach bin, muss ich von dem und dem absagen, dass ich das Ziel erreichen kann. Aber das wirst du ganz alleine entscheiden und bei deinem Vater im Himmel vor ihm einfach entscheiden. Und er sieht und nimmt das ernst und wird dir helfen in diesen Entscheidungen. Okay, soweit mal für die erste Zeit. Natürlich in der zweiten Zeit kann man auch schon Fragen stellen von dem, was gesagt wurde. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Gespräch führen können. Und da, wo du selber persönliche Fragen hast, weißt auch, dass ich sonst am Tag bereit bin zum Gespräch, persönlichen Gespräch. Okay. Wer macht viel weitermachen?
Ich kann nur eine kurze Pause machen, weil sonst kann man mit der Zeit vielleicht 5 Minuten rein vertreten.
Okay.
Und dann wieder.
Okay. Okay.